Einen wunderschönen Tag hier auf den ALM Days in Köln. Es freut mich, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf, wieder mit dem gleichen Thema, das ich hier schon mal behandeln durfte, Docker. Da interessiert es mich gleich, wer war denn schon mal in einem von meinen Docker-Vorträgen, vielleicht sogar hier auf den ALM Days? Ja, sehr schön, sehr schön. Das freut mich, dass Sie wiedergekommen sind. Der heutige Vortrag wurde überschrieben mit dem Titel Mehr Möglichkeiten mit Docker und was hat das mit Windows zu tun? Windows ist so eine Sache, ich würde eher sagen, ich mache, was hat es mit Microsoft zu tun? Denn wir wissen ja alle, dass Microsoft sich verändert hat und Microsoft ist schon lange nicht mehr nur Windows. Microsoft liebt Linux, wie sie auch der Satya Nadella auf der Bild-Konferenz schon öfter gesagt hat. Und wenn man sich das so ansieht, wie viel Linux heute, Linux-Themen heute in Windows auf den aktuellen Konferenzen gezeigt werden, dann ist das eine ganze Menge. Also wir wollen heute erstmal erkunden, welche zusätzlichen Möglichkeiten haben wir durch Docker und wir möchten erkunden, was hat das denn alles mit Microsoft zu tun und wie können wir, wo wir primär auf der Microsoft-Plattform bzw. mit Microsoft-Technologien entwickeln, von diesem Thema Docker profitieren. Ich hoffe, das wird eine spannende Stunde für Sie. Mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin Azure MVP, Microsoft Regional Director und habe selbst ein kleines Unternehmen. Ich komme aus Österreich. Ich beschäftige mich primär mit dem Thema Software as a Service, Platform as a Service. Wir haben eigene Produkte, die wir als Software as a Service anbieten und ich helfe einfach Unternehmen auf dem Weg in Richtung Cloud, Software as a Service, Transformation in Richtung Microservices und Ähnliches. Das ist das, was ich typischerweise mache. Steigen wir gleich in das Thema ein. Was ist Docker eigentlich? Wir werden die Einleitung in dieser Session relativ kurz halten und dann den Fokus auf verschiedenste Demos setzen, wo ich Ihnen verschiedene Aspekte von Docker in Verbindung mit Microsoft-Technologie zeige. Aber eine kurze Einleitung muss doch sein, denn ich frage mal so ins Publikum, wer hat denn von Docker nur gehört oder gelesen, aber sich eigentlich noch nie tiefer damit auseinandergesetzt? Der Großteil. Also wird wohl eine kurze Einleitung Sinn machen. Für diejenigen unter Ihnen, die schon halbe Docker-Profis sind, beziehungsweise bei meinem Vortrag schon mal dabei waren, das ist jetzt eine kurze Wiederholung, aber sie wird kurz versprochen. Ich denke, dieses Bild hier zeigt am besten, was der Unterschied zwischen Containertechnologie, bei Docker spricht man von Containern, und virtuellen Maschinen ist. Oben sehen Sie das Bild mit den virtuellen Maschinen. Die wesentliche Eigenschaft hier ist, dass es ein Host Operating System gibt und innerhalb der virtuellen Maschinen gibt es ein Guest Operating System. Und die können unterschiedlich sein und die verschiedenen Hyper-V-virtuellen Maschinen haben jedes Mal ihr eigenes Gastbetriebssystem. Das macht sie erstens sehr sicher, diese virtuellen Maschinen sind gut voneinander isoliert und abgetrennt. Das macht sie sehr flexibel. Das hier unten kann Linux sein, das hier Windows oder auch umgekehrt, überhaupt kein Problem. Aber, es muss ein Aber haben, es macht sie auch relativ groß und langsam. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Windows-Server-Box in Ihrem Rechenzentrum und da möchten Sie jetzt 5 virtualisierte Windows-Server drauf betreiben, dann haben Sie insgesamt 6-mal das Windows-Betriebssystem auf Ihrem Rechner drauf. Es ist auf der Festplatte, es muss gestartet werden, es muss gelesen werden, es ist in Memory. Es ist einfach nicht das effizienteste der Welt. Wenn man auf die andere Seite des Extrems geht, dann haben wir überhaupt keine Isolierung und trennen Software eigentlich nur durch Prozesse auf Betriebssystemebene. Ja, und die Docker-Container sind genau in der Mitte. Bei den Docker-Containern, das sehen Sie hier unten, gibt es das Betriebssystem. In den Docker-Containern laufen Ihre Applikationen und dazwischen gibt es kein Gastbetriebssystem. Die Container nutzen das Host-Betriebssystem mit. Sie sind trotzdem isoliert. Isoliert im Hinblick auf Dateisystem, Sie haben ein ganz eigenes Dateisystem, wir werden darüber noch sprechen. Sie haben einen eigenen Netzwerkstack, Sie haben eine eigene virtuelle Netzwerkinfrastruktur, die Sie über Software definieren können. Sie können die Ressourcen einschränken, der darf nur so und so viel Prozessor, so und so viel Memory brauchen und ähnliche Dinge. Aber am Ende des Tages basieren Sie auf dem gleichen Kernel. Diese Docker-Container laufen auch im User-Space und nicht im Kernel-Space. Wesentlicher Unterschied. Dadurch haben wir eine Reihe von Vorteilen, aber auch Nachteile, keine Frage. Der riesengroße Vorteil ist, wir sind schnell, agil und klein. Ich werde Ihnen dann gleich die ersten Docker-Container zeigen. Die brauchen sehr, sehr wenig Speicher, sowohl auf der Disk als auch in Memory. Starten unfassbar schnell. Die kann ich unfassbar schnell auch wieder abbauen. Sie können mal drüber nachdenken, was sich alles an neuen Möglichkeiten ergibt, wenn Sie davon ausgehen, dass sie so etwas wie eine virtuelle Maschine in weniger als einer Sekunde starten und wieder stoppen können, dann werden sie plötzlich sowas wie einen Container, eine virtuelle Maschine, für ein einziges Statement starten. Warum denn auch nicht? Sie müssen schnell mal irgendein Query auf eine Mongo-Datenbank machen und haben den Mongo-Client nicht installiert. Wozu installieren? Docker-Container hochfahren, Statement ausführen, Sie bekommen das Ergebnis, wird sofort wieder abgebaut. Das ist die Agilität, die mir Container im Vergleich zu virtuellen Maschinen geben. Und das hat eine Menge an Konsequenzen. Was habe ich noch für einen Nachteil? Naja, ich habe nur ein Betriebssystem. Also Linux-Container auf Linux, Windows-Container auf Windows, aber nicht gemischt. Wichtige Einschränkung. Und dritte Sache, Security. Ich sage auf keinen Fall, dass Docker unsicher ist, dass Container unsicher sind. Aber es ist ein Faktum, dass die Isolation, die Trennung der Betriebssysteme hier oben stärker ist als hier unten. Jetzt gibt es auf der anderen Seite auch Stimmen, die sagen, naja, die Kleinheit, die Leichtigkeit, das Leichtgewichtige hier unten macht das System wesentlich weniger komplex und wesentlich weniger komplexe Systeme haben weniger Bugs. Jetzt könnte man wieder in diese Richtung argumentieren und sagen, naja, so könnte es vielleicht sogar ein wenig sicherer sein. Es ist schwierig abzuschätzen. Am Ende des Tages sollten Sie ein Datacenter-Anbieter sein und Sie bekommen Code von Dritten, die Sie überhaupt nicht kennen und denen Sie überhaupt nicht vertrauen, dann werden Sie diesen Code wahrscheinlich eher hier einsperren. Bei Semi-Trusted Code oder Trusted Code brauche ich mir hier unten kaum Gedanken zu machen. Dass Sie mal... Das ist, wenn man so will, das Geheimnis von Containertechnologie, warum dieses Zeug so schnell ist und so gut funktioniert. Ich habe übrigens diese Slides, die ich hier verwende, ich werde nur exemplarisch einige Slides daraus verwenden, die kommen aus einem größeren GitHub-Repository von mir. Sie sehen die URL hier, wenn Sie einfach nach meinem Namen auf GitHub googeln, Erstroppek, dann finden Sie hier ein Repository, das heißt DockerVS 2015 Intro. Da sind alle Slides drinnen im PowerPoint-Format, im PDF-Format, jede Menge an Samples, alle Samples, die ich Ihnen zeige, sind dort drinnen beschrieben, Sie sehen den Quellcode dort und ich entwickle das auch ständig weiter. Ich mache oft Trainings. Ich komme gerade aus Hamburg von einem zweitägigen DevOps-Training, wo wir viel tiefer in das Docker-Thema eingestiegen sind und alle Materialien stehen Ihnen hier zur Verfügung. Klonen Sie das Repository. Wenn es Ihnen gefällt, geben Sie mir einen hübschen Stern, was für Facebook die Likes sind, sind auf Git die Sterne und ja, schreiben Sie mir Feedback, falls irgendwelche Unklarheiten drinnen sind. Also da kommen diese Slides her, nur falls Sie sich fragen. Schauen wir uns doch mal dieses Thema hier in Aktion an. Und das Erste, was ich hier mal habe, bevor wir irgendwas starten können, wir brauchen einen Docker-Host. Docker läuft auf einem Server und nachdem Docker Stand heute unter Linux zur Verfügung steht, brauchen wir einen Linux-Server. So, den können Sie jetzt lokal auf Hyper-V betreiben, kein Problem. Den können Sie aber auch natürlich in Ihrem Datacenter oder in Azure betreiben. Und wenn Sie in Azure mit Docker experimentieren wollen, ist das eine sehr bequeme Angelegenheit. Sie gehen nämlich im Azure-Portal her, sagen, Sie möchten gerne hier Docker und dann suchen Sie hier und dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit hier, wenn ich hier ein wenig runterscrolle, beispielsweise hier Docker on Ubuntu Server, klick, klick, klick und Sie bekommen eine fertige virtuelle Maschine mit Ubuntu und Docker installiert und können mal beginnen zu spielen. Das ist eine Variante. Natürlich ist das alle unterstützt für die ARM-Templates, für die Azure Resource Manager Templates. Sie können also mit einem ARM-Template-Script automatisch das Ding auch deployen. Es gibt eine vorgefertigte von Microsoft gelieferte Extension. Das heißt, Sie können sich Ihr Betriebssystem so herrichten, wie Sie wollen und installieren dann einfach die Extension und diese Extension wird von Microsoft gewartet. Das heißt, Docker auf Azure mal zu laufen zu bekommen, ist interaktiv oder auch gescriptet mit PowerShell oder ARM-Templates überhaupt kein Problem. Das ist eine Frage von wenigen Klicks. Sie können sogar einen ganzen Docker-Cluster aufbauen. Da können Sie Systeme verwenden wie Docker Swarm oder Apache Mesos. Das würde uns heute zu weit führen, wenn wir darauf eingehen. Aber ich kann Ihnen sagen, wo Sie es grundsätzlich finden. Wenn Sie in Azure nach den Azure Container Services suchen, die finden Sie hier. gleich auf der ersten Stelle, ich habe es übersehen. Hier diese Azure Container Services, dann können Sie mit einem Klick einen Container Service anlegen und da gibt es im Moment zwei große Container Services, aus denen Sie wählen können, nämlich Apache Mesos, wie schon erwähnt, und Docker Swarm. Der Unterschied von dem zur Einzelserverlösung ist, dass diese Schwärme an Docker-Hosts, wenn Sie so wollen, ja ein ganzer Cluster sind. Das heißt, Sie haben Hochverfügbarkeit, Sie können dynamisch skalieren und ähnliches, aber wie gesagt, das würde uns heute zu weit führen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn Sie größer werden wollen, dann können Sie das Ganze ebenfalls in Azure betreiben. Jetzt ist es natürlich so, dass viele von uns vielleicht keinen Azure-Account haben oder nicht so viel Guthaben haben oder dieses Ding nur in der Firma haben und trotzdem mal mit Docker experimentieren wollen. In diesem Fall installiert man sich die Docker Toolbox. Die hier. Ist alles verlinkt in meinen Slides. Brauchen Sie sich nicht aufzuschreiben. Ist alles dort mit Hyperlinks und allem drum und dran. Die Docker Toolbox läuft, wie Sie hier sehen, auf Mac und Windows. Und der Vortrag ist überschrieben, was hat Docker mit Windows zu tun? Ja, Sie können ohne weiteres Docker auf Windows betreiben. Jetzt kommt aber ein Aber. Wir wissen schon, ja, Docker, Gastbetriebssystem. Wir brauchen eine virtuelle Maschine dazwischen. Aber das Schöne an dieser Docker Toolbox ist, dass die eine virtuelle Maschine mitbringt. Wenn Sie die Docker Toolbox installieren, dann bekommen Sie als Virtualisierungsengine die Oracle Virtual Box. Wenn Sie die nicht wollen, dann können Sie sie gleich danach wieder deinstallieren. Die gute Nachricht ist nämlich, die Docker Toolbox kann wunderbar auch mit Hyper-V. Da gibt man einfach beim Anlegen der virtuellen Maschine für Docker, gibt man einfach an Treiber Hyper-V und dann bekommt man vollkommen automatisch in seinem Hyper-V drinnen eine eigene virtuelle Maschine. Die Docker Toolbox lädt automatisch das von Docker zur Verfügung gestellte Linux-Image herunter. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Sie brauchen kein Linux installieren, nichts konfigurieren, gar nichts. Also Docker Toolbox ist der bequemste Weg, um eine virtualisierte Docker-Infrastruktur zu bekommen. Und was Sie außerdem bekommen, Sie bekommen mit der Docker Toolbox den Docker Client auf Ihren Windows-Rechner installiert und der kann mit jedem Docker-Server reden, der irgendwo herumfliegt. In Azure, auf Hyper-V, zentral, lokal, wo auch immer. Ich zeige Ihnen das dann gleich in einer Demo. Sie müssen aber in irgendeiner Form Linux haben. Ja, wie ist es jetzt mit Windows? Windows Container, Windows Server Core als Container kommt mit Windows Server 2016. Ich werde Ihnen dann später eine kleine Demo zeigen, aber ich warne Sie, das ist noch eine relativ frühe Preview. Es ist wirklich eine Preview. Also weit davon entfernt, wirklich in Produktion einsetzbar zu sein. Am Ende des Tages, wenn Sie heute Docker nutzen wollen, dann können Sie es unter Windows tun, aber wenn Sie halbwegs was Produktives machen wollen, dann haben Sie am Ende des Tages eine virtualisierte Linux-Infrastruktur und dort sind Sie auch drinnen. Ist aber nicht schlimm, oder? Wenn Sie so wie wir C-Sharp entwickeln, hey, C-Sharp ist mittlerweile plattformunabhängig und ich zeige Ihnen dann gleich, wie wir eine kleine C-Sharp-Anwendung unter Linux zum Laufen bekommen. Gut, also fassen wir zusammen. Sehr agil, klein, schnell, weil das Gastbetriebssystem wegfällt. Wir haben nur mehr das Hostbetriebssystem. Linux auf Linux, Windows auf Windows. Mischbetrieb? Nein, weil die virtuelle Maschine dazwischen fehlt. Wie kriege ich es auf Windows? Docker Toolbox. Okay? Das sollte mal genug Rüstzeug sein, damit wir uns in die ersten Demos stürzen können. Gibt es bis hierher schon Fragen? Nein. Gut, das ist schön. Nun gut, dann werde ich als erstes mal hier auf meiner Linuxbox in Azure unseren ersten Docker-Container starten. Und das macht man in Docker typischerweise mit einem Tool, das heißt Docker CLI, Command Line Interface. Die Docker CLI tut nichts anderes, als mit dem Docker Host über eine REST Web API sich unterhalten. Das heißt, all das, was ich Ihnen jetzt auf der Kommandozeile zeige, können Sie auch ohne weiteres programmatisch über REST API machen. Dann schicken Sie eben einen HTTP-Post zum Docker Host hin, um einen neuen Container zu starten. Oder die Liste der Container fragen Sie mit einem HTTP-GET ab. Okay? Also sehr gut und angenehm automatisierbar und programmierbar. Nur wenn die einfachste Methode von der Kommandozeile ist die Docker CLI. Docker run ist das Subkommando, mit dem wir einen Docker-Container starten. Dann sagen wir dem System, hey, gib mir einen interaktiven Container. Ich möchte hier eine neue Shell, ich möchte Ihnen ja eine interaktive Geschichte zeigen. Das Gegenteil wäre de-demonize, das ist ein Hintergrundprozess, ein Webserver zum Beispiel, der auf diesem Docker-Container läuft. Da machen wir ein run-it und dann gebe ich etwas ein, Ubuntu. Ich möchte gerne ein Ubuntu-Betriebssystem in diesem Container laufen haben. So, wo kriege ich das jetzt her? Muss ich das runterladen? Muss ich da mit einer CD, DVD, nein, das gibt es natürlich schon lange nicht mehr, aber wie komme ich zu diesem Ding? Und da finden wir jetzt den zweiten wesentlichen Gedanken. Neben dieser Docker-CLI, das, was Docker so Tolles beigetragen hat zur Containertechnologie, das ist der Docker-Hub. Der Docker-Hub ist das, was GitHub für Source Code ist. Den finden Sie unter hub.docker.com und dort drinnen ist ein riesengroßes Repository an Images, an Vorlagen. Und wann immer Sie irgendeinen Docker-Container brauchen, ein Ubuntu, einen Nginx Webserver, eine Microsoft ASP.NET Laufzeitumgebung, eine Postgres-Datenbank, eine Mongo-Datenbank und, dann können Sie auf dieses riesengroße Repository von Docker Hub zugreifen. Ich kann zum Beispiel hier sagen, na, wie sieht es denn aus, Ubuntu? Die suchen wir ja gerade und da haben wir das Official Ubuntu Image und bei jeder dieser Images finden Sie dann auch die Doku dazu und können sich's durchlesen. Na, was ist es, wenn wir zum Beispiel ASP.NET auf Ubuntu betreiben wollen? Na, dann gibt es einen fix, sorry, nicht auf Ubuntu, auf Docker, dann gibt es ein fixfertiges Image zur Verfügung gestellt von Microsoft. Das enthält alles, was Sie brauchen, um sofort loslegen zu können mit Ihrem C-Sharp unter Docker, unter Linux. Es entfällt diese ganze Installation. Und insofern ist Docker so ein Mittelding aus purem Plattform as a Service und Infrastructure as a Service. Denn für mich als Softwareentwickler fällt sehr viel Arbeit weg. Ich nehme einfach die fixfertigen Base-Images, die ich im Docker-Hub finde. Und wir werden dann gleich sehen, dass dieser Docker-Hub für Sie nicht nur dazu da ist, dass Sie konsumieren, sondern Sie können diesen Docker-Hub auch beschreiben. Sie können auch Ihre eigenen Images dorthin stellen und dadurch zum Beispiel Ihre Software an Ihre Ops-Kollegen oder Ihre Kunden ausrollen. Wir werden das dann gleich probieren. Aber in unserem Fall sagen wir hier, wir hätten gerne einen Ubuntu-Container und wir hätten gerne eine Bash-Shell, sowas wie CMD-Exe, ja, das ist eine Bash-Shell und wenn ich da drauf drücke, haben Sie gesehen, wie schnell es gestartet ist? Das ist die Start-Time, die wir erwarten von einem kompletten Ubuntu-Server. Jetzt sind wir drinnen in dem Container. Und statt dem bin bash da hinten, hätte ich auch ein beliebiges Kommando eingeben können und dieses Kommando würde ausgeführt und ich könnte ihm sagen, dann baust du ihn sofort wieder ab. Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann mir, wenn ich mit Postgres arbeite, den Client nicht installieren, sondern ich hole mir einfach das Postgres-Image und starte diesen Container und der läuft in diesem Container drinnen und wenn ich mich verabschiede aus dem Client, dann ist der Container auch wieder weg und ich brauche nicht vorher gigabyteweise Daten irgendwo hinschaufeln, VHDs einrichten und dann habe ich weiß Gott wie viele VHDs herumliegen. Da drinnen kann ich jetzt alles Mögliche machen. Na gut, ich könnte zum Beispiel ein Echo Hello nach, was weiß der nicht, greeting.txt machen, cat greeting.txt. Lassen Sie mich das so machen, cat greeting.txt. Sie sehen, das ist ein ganz normales Linux-System und da drinnen kann ich tun, was ich will. Ich könnte natürlich auch sowas wie apt-get install machen und all das. Ich kann mir Software installieren, einen Webserver installieren, Apache installieren, was immer Sie eben tun wollen. Wenn ich fertig bin mit dem Ding, dann verabschiede ich mich wieder und das war jetzt die Performance, die Sie erwarten normalerweise, wenn Sie einen Ubuntu-Container beenden. Haben Sie gesehen, wie schnell das ging? Und jetzt können wir nachsehen, jetzt können wir sagen, Docker PS-A und dann sehe ich jetzt, sorry, dass das umgebrochen wird, ich habe hier leider eine sehr große Font eingestellt, damit Sie es gut lesen können. Normal sieht das etwas hübscher aus, wenn es in einer Zeile ist. Aber Sie sehen schon, wir haben diesen Ubuntu-Container und dieser Container ist jetzt so, wie ich ihn gestartet habe, nicht weg, sondern der ist jetzt mal abgeschaltet. Ja, der liegt dort in aller Ruhe, braucht keine Ressourcen und ich kann ihn jederzeit mit Docker Start wieder starten und ich kann jederzeit mit Docker Attach mich auch wieder hin verbinden und vielleicht irgendetwas wieder mit diesem Container tun. Da steht irgendwo, Genau, ein hübscher Name. Wenn ich diesem Container nämlich keinen Namen gebe, dann werden diese Container identifiziert durch eine ID, die sehen Sie da vorne, oder einen mehr oder weniger lustigen Namen. Was Docker macht, er hat so eine Liste an Wörtern und die hängt er dann zusammen. Und in diesem Fall ist Trusting Shaw rausgekommen und es ist alleine schon witzig, Container anzulegen, um die Namen herauszufinden, die er da zusammenbaut. Diesen Container, bitte, Frage. Okay, eine hervorragende Frage. Wo läuft dieser Container? In diesem Fall, so wie ich es jetzt hier noch habe, wir werden aber davon gleich abrücken, habe ich mich über PuTTY, über SSH, in meinen Azure-Rechner, also in meinen Linux-Server auf Azure, wo direkt dort der Docker-Host läuft, hinverbunden. Das heißt, ich habe im Moment ein Single-Server-System. Das ist so, wie wenn Sie einen Terminal-Service-Client auf einen Hyper-V-Server machen und auf dem Hyper-V-Server ein Linux starten. So müssen Sie sich das vorstellen. Das Template wurde vorher schon von Docker Hub runtergeladen, damit wir jetzt nicht so lange warten, habe ich das im Vorfeld schon gemacht. Er hat geprüft, ob er das neueste Image bei sich bereits hat, hat gesagt, ja, habe ich und deshalb ist es so schnell gegangen. Ansonsten hätten wir jetzt vielleicht 30 Sekunden gewartet, bis dieses Ubuntu-Image runtergeladen wurde. Das hat ungefähr 188 MB. Also nicht tragisch. Diesen Docker-Container werde ich jetzt wieder los, indem ich sage Docker RM Trusting Shaw. Und das Schöne, Sie haben es vielleicht gesehen, wie schnell das gegangen ist, wenn ich in der Bin Bash bin, in der Bash Shell bin, dann habe ich Statement Completion. Das heißt, ich brauche die Namen nicht eingeben, ich brauche die IDs nicht eingeben. Wenn ich ihn zum Beispiel über die ID identifizieren will, fange ich nur zu tippen an. Achten Sie drauf, hier vorne, 531 Tab. Nein, ich kann nicht so schnell tippen, das ist Statement Completion. Das ist natürlich schön, wenn ich in einer Bash Shell bin. Und jetzt wissen Sie auch, warum ich Freudensprünge gemacht habe, als ich gehört habe, dass Windows 10 eine Bash Shell bekommt. Denn in der normalen Windows Shell ist dieses Level an Komfort in der Shell nicht möglich. So, drücken wir drauf. Ja, ich weiß, PowerShell kann schon mehr, aber die Bash Shell ist mal nicht schlecht. So, Docker PS-A, weg. Das heißt, das erste Beispiel, was ich Ihnen gezeigt habe, ganz simpel, wir starten Ubuntu direkt auf dem Server, verbinden uns rein, alles ist gut. Schön. Was ist jetzt mit Windows? Jetzt wechseln wir mal auf meinen lokalen Rechner. Jetzt schauen wir uns, da haben wir noch eine Frage vor. Bitte.
Was ist, wenn ich im Docker-Container im Prinzip eine unterschiedliche Linux-Distribution habe? Wie kann man die mischen?
Das ist kein Problem. Sie können gerne die Linux-Distributionen mischen. Sie können einen Ubuntu-Server verwenden und irgendein Debian-Container drinnen betreiben. Sie können einen Debian-Host machen und einen Ubuntu-Container drinnen betreiben. Das ist kein Problem. Das können Sie ohne weiteres machen. Gibt es keine Kompatibilitätsprobleme, nie und nirgends? Nein, natürlich nicht. Aber im Rahmen der Dokumentation, und das geht relativ weit, haben Sie im Regelfall keine Probleme. So, jetzt bin ich hier auf meinem Windows-Rechner. Ja, sieht auch weiß auf schwarz aus, aber in diesem Fall ist es eine ganz normale Command-Shell, nicht die Bash-Shell. Und trotzdem habe ich hier die Möglichkeit, dass ich sage Docker PS. Ja, läuft im Moment auch nichts. Aber wo bin ich jetzt? Was ist jetzt hier mit meiner Windows-Box? Das können wir uns ansehen. Das Entscheidende ist nämlich eine bestimmte Environment-Variable. Set Docker Host. Und wenn wir da reinschauen, dann zeigt dieser Docker Host im Moment auf eine 10.130er IP-Adresse. Das ist eine lokale Adresse. Um genau zu sein, ist es eine Adresse, die auf meinen Hyper-V-Server, der lokal läuft, zeigt. Hier sehen Sie, habe ich einen Hyper-V-Server eingerichtet und das ist jetzt genau die Docker-Toolbox. Die Docker-Toolbox bietet mir ein super nützliches Command, das heißt nämlich Docker-Machine und da kann ich mehrere Maschinen anlegen. Vergessen Sie den ersten, relevant für uns ist die zweite Zeile hier, sehen Sie das? Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte einen neuen Docker-Host, dann sage ich einfach Docker-Machine create irgendwas und dann wird er mir automatisch eine neue Hyper-V-Maschine anlegen, wird sich das von Docker bereitgestellte Linux-Image runterziehen, wird das konfigurieren, wird SSH einrichten, wird Zertifikate erstellen, wird meinen Client einrichten und und alles ist gut und ich kann loslegen. Das heißt, das, was ich jetzt hier habe, wenn ich hier jetzt sage Docker PS-A, läuft das alles lokal. Es läuft auf meinem lokalen Hyper-V, es läuft in Windows. Der Docker-Client, den Sie hier sehen, ist in Go geschrieben. Sie kennen vielleicht die Programmiersprache Go. Das heißt, er ist plattformunabhängig. Sie sehen also, Docker unter Windows, Stand heute, produktiv, ohne weiteres, aber leider nur der Client. Für den Server brauche ich was. Und da löst mir eben die Docker Toolbox dieses Problem, dass ich nicht selbst einen Linux einrichten will und Docker installieren. Das ist wirklich problemlos. Installieren Sie die Toolbox, sagen Sie Docker Create Driver Hyper-V Name, bang, und das Ding fährt hoch und ein paar Sekunden später haben Sie Ihren Docker-Host lokal laufen. Ja? Wenn man aber diese Variable, dieses Set Docker Host umsetzt auf beispielsweise eine IP-Adresse, die irgendwo läuft, und das ist jetzt in Wirklichkeit der Linux-Server in Azure, wo ich mich vorher gerade mit Putty hin verbunden habe, dann kann ich plötzlich von meinem lokalen Windows-Client Docker PS-A sagen. Und was ich jetzt hier habe, ist, ich greife von meinem Windows-Client über dieses Docker-CLI, über die REST-API auf meinen Docker-Host zu und der läuft in irgendeinem Netzwerk. Und bei mir konkret in Azure. Nachvollziehbar? Also die Überschrift, was hat das mit Windows zu tun? Client läuft problemlos unter Windows. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, Docker run minus it Ubuntu bin bash. Was ich jetzt hier habe, ist ein Bash-Container, der in Azure läuft. Das Frontend liegt aber hier auf meinem Windows-Server und ich gehe hier über das WLAN raus ins Internet zu meinem Azure-Server und dort habe ich jetzt diesen Container. Dort kann ich jetzt zum Beispiel herumtun, dort kann ich sagen, was haben wir denn hier? LA, ja, okay. Oh, sieht doch gut aus. Machen wir ein Echo, hallo, nach greeting.text. Jetzt beende ich auf meinem Windows-Client den Container, wechsle auf meinen Linux-Client in der Cloud zurück und sage hier Docker PS-A und Sie sehen, hier ist er, unser Furious Carson. Ja? Und jetzt habe ich ihn in Windows erstellt und jetzt starten wir ihn, den Furious Carson unter Linux und dann mache ich ein Docker Attach auf den Furious Carson. Da ist er, cat greeting und hello. Das ist jetzt das, was ich unter Windows erstellt habe. Nachvollziehbar? Also das ist heute schon wunderbar möglich. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, oh, wie sieht es denn da mit Security aus? Die Antwort ist Zertifikate. Ja, das ist eine der wesentlichen Sachen, warum diese Docker-Toolbox so angenehm ist. Diese Docker-Toolbox kann nämlich die Docker-Hosts für Sie anlegen und unter anderem kümmert sich der auch um das Erstellen der Zertifikate, um das Eintragen der Zertifikate am Server, um das Eintragen der Zertifikate am Client. Es gibt nämlich hier Server- und Client-Zertifikate. Sie authentifizieren sich mit einem Zertifikat, also auch die Benutzerauthentifizierung basiert zertifikatsbasierend. Also Security heißt hier OpenSSL, das ist so. Sie können natürlich, solange Sie nur herumspielen, einfach auf diese TLS-SSL-Security verzichten und sagen, hey, unverschlüsselt einfach so, aber natürlich nicht für Produktion. Ja? Für Produktion machen wir TLS und OpenSSL und alle diese Dinge, aber zum Herumspielen muss man es nicht unbedingt einschalten. Die Docker-Toolbox löst das für Sie. Okay, ist jetzt vielleicht ein wenig verwirrend, weil ich so viel Rechner habe, aber nochmal zum Zusammenfassen. Ja? Ich hatte jetzt den Docker-Client, habe Ihnen gezeigt, wie ich lokal mit einem Docker auf Hyper-V arbeite. Und dann habe ich Ihnen gezeigt, wie ich einfach nur durch Umsetzen einer Environment-Variable meinen Docker-Client mit einem ganz anderen Docker-Host verbinde, der in Azure läuft, und habe dann über meinen Client quasi diesen Host ferngesteuert und verwaltet. Fragen bis hierher? Ja, wunderbar. Hervorragend. Keine Fragen? Bestens. Dann räumen wir auf. Docker PS-A. Docker RM werde ich den Furious Carson wieder los. Goodbye. Docker PS-A. Sieht doch gut aus. Und hier herüben räumen wir auch auf. Und hier herüben ist auch alles gut. Wunderbar. Bestens. Next Step. Ich habe so einen kleinen Schummelzettel, was ich mit Ihnen machen wollte. Ja, genau. Das gleiche gezeigt unter Windows. Das hier ist jetzt ein Windows Server 2016 Server, der in Azure läuft. Das ist eine Windows Server 2016 Preview with Container Technology, eingerichtet. Und was ich hier drinnen machen kann, ist, ich kann genauso sagen, Docker PS-A. Ich kann sagen, Docker Images, welche Images habe ich installiert, und das mache ich jetzt deshalb, weil ich Sie darauf aufmerksam machen möchte. Jetzt habe ich Windows unter Windows. Das ist jetzt die Docker Preview unter Windows. So wird das aussehen, wenn Windows Server 2016 mal da ist. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich nichts Neues lernen muss. Ich kann sagen, Docker Run, können Sie sich erinnern, -it, dann haben wir vorher Ubuntu hingeschrieben, jetzt schreibe ich Windows Server Core hin, und vorher habe ich Bin Bash hingeschrieben, und jetzt sage ich einfach CMD. Drücken wir drauf. Okay, es ist eine Preview, das dauert noch ein klein wenig länger, um es zu starten, aber hier ist er. Das ist jetzt Windows, ein Windows Server Container, der in Windows läuft. Und da kann ich natürlich jetzt alles machen, was Windows ausmacht. Da mache ich kein apt-get, sondern wahrscheinlich irgendeinen PowerShell, irgendeine PowerShell-Magie, die ich nicht so perfekt beherrsche. Aber ja, ich kann genau das Gleiche machen, was ich sonst auch gewohnt bin. So, und dann verabschieden wir uns wieder, sobald der mit der Liste hier um Gottes Willen fertig ist. Ja, manchmal macht man Fehler auf der Bühne. In dem Verzeichnis hätte ich vielleicht nicht dir sagen sollen. Ja, ich wollte Ihnen nur zeigen, wie mächtig das ist. Man kann auch lange Verzeichnislisten anzeigen. Okay, ich glaube, Sie verstehen es. Ich kann jetzt wieder mit Exit rausgehen und wir werden jetzt, wir sind schon bei S, T, jetzt sind wir gleich durch, U, V, W, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Super, Exit. Jetzt beenden wir unseren Container wieder. Docker PS-A und dann sehen Sie, unser Beendeter, der heißt jetzt Cocky Weskoff, wer immer das ist. Docker RM, Cocky Weskoff und weg ist er. Docker PS-A. Sie merken fast keinen Unterschied, oder? Weiße Konsole auf schwarzem Hintergrund, ob Windows oder Linux, macht ja fast keinen, naja, macht schon einen kleinen Unterschied, gebe ich schon zu. Aber Sie sehen, Windows Container kommen auf Windows Server 2016. Und es kommt sogar was Besonderes in diesem Bereich. Das habe ich ebenfalls hier auf einer Folie verewigt. Was Sie hier sehen, ist ein klein wenig so die Struktur, wie das in Zukunft aussehen wird unter Windows. Sie sehen oben die Linux-Seite, da haben Sie von der Isolation her das mit der geringsten Isolation, einfach Prozesse, die direkt am Gast, am Host-Kernel aufsetzen. Wenn Sie etwas mehr Kontrolle wollen, dann haben Sie die Linux-Container. Sie können dann natürlich unter Linux auch die volle Isolation einziehen und irgendwelche virtuellen Maschinen verwenden. Ja, irgendwelche Hypervisor, die es natürlich unter Linux auch gibt. Unter Windows haben Sie den Prozess. Sie haben die Windows Server Container, die ich jetzt gerade kurz mal hergezeigt habe. Sie haben natürlich die Hyper-V Virtual Machines, das sind die hier. Und Sie bekommen noch etwas. Sie bekommen unter Windows, und das ist etwas Besonderes, die Hyper-V-Container. Wie unterscheiden sich jetzt die Windows-Server-Container von den Hyper-V-Containern? Die Hyper-V-Container laufen wirklich als Hyper-V-Prozess und haben volle Isolation, so wie eine, ja, nicht ganz so stark, aber vom Prinzip her genauso wie solche Hyper-V-VMs. Es sind so Art Hyper-V-VMs mit der vollen Isolation. Und das Schöne ist, diese Windows-Server-Container und die Hyper-V-Container die administrieren Sie exakt gleich. Sie geben nur eine zusätzliche Option beim Docker Run an und dann können Sie sagen, will ich den hier oder will ich den hier. Der braucht natürlich mehr Ressourcen, weil das Gastbetriebssystem mit drinnen ist. Der braucht natürlich länger zum Booten, ist klar, aber dafür habe ich die Isolation. Aber das Schöne für uns als DevOps-Leute ist, wir brauchen nur eine Technologie zum Verwalten lernen. In dieser Schicht hier, hier unten, müssen Sie natürlich nicht unbedingt Docker verwenden. Sie können auch PowerShell verwenden. Also Sie haben eine PowerShell-API und Sie haben eine Docker-API. Aber wenn Sie, so wie ich, öfter mal hin und her springen, ist es natürlich schön, wenn man eine Plattform hat, die beides abdeckt. Fragen zu dieser kurzen Demo unter Windows? Ja, bitte. Was die Zukunft bringt, kann ich Ihnen nicht sagen. Stand heute kann ich Ihnen sagen, dass es unter Windows Server 2016 kommt und nicht jetzt in nächster Zeit unter Windows 10. Was die Zukunft bringen wird, man wird sehen. Weitere Frage? Bitte? Ist angekündigt worden. Vielen Dank, dann ist mir diese Ankündigung entgangen. Vielen Dank, danke für den Hinweis. Wurde angekündigt, kommt. Wurde auch ein Zeitraum gesagt? Okay, wunderbar. Herzlichen Dank.
Das wäre eine sehr schöne Infrastruktur, um ganz schnell mal eben was auszuprobieren und isoliertes System jetzt. Versuche ich es natürlich. gestürzt, aber ich kann mir so Szenarien ausstellen, ich entwickle eine Office-Applikation und möchte jetzt einfach mal einen Container starten mit Office 2013, mal eine mit 2016.
Das werden Sie nicht tun. Nein, denn die Container sind Windows Server Core, Nano-Server bzw. Ubuntu ohne irgendwelche grafischen Benutzeroberflächen. Wenn Sie ein Office-Add-In schreiben und dieses Office-Add-In mit einem Container testen, dann werden Sie wahrscheinlich die neue Office-Add-In, die neue Office-API verwenden und dann entwickeln Sie im Endeffekt Web-Applikationen. Sie können also Ihren Web-Server, den können Sie im Container betreiben und dann haben Sie Ihr Office lokal und können das entsprechend ausprobieren. Wir sprechen hier über Server-Technologie und es ist nicht dazu da, dass ich jetzt irgendwelche WPF-Applikationen da drinnen isoliere oder gar irgendwelche Clients mit virtuellen Maschinen ausstatte, mit Containern statt virtuellen Maschinen ausstatte, das ist nicht der Fall. Nein, nein. Bitte, Frage.
Was genau ist denn in dem Container oder was unter Windows, was wird denn da genau drin sein? Gerade der IIS wird der im Container sein oder ist der so stark so mit dem Hostbetriebssystem verbandelt, dass der.
Nein, der IIS ist im Container drinnen und ich würde sagen, machen wir einfach weiter. Wir haben noch eine halbe Stunde und ich zeige Ihnen mal, wie so ein Container, ich zeige es Ihnen jetzt mit Linux, mit einem Webserver zum Beispiel aussieht. Mit einem Nginx Webserver und im Prinzip wird es mit IIS ganz genauso funktionieren. Was wir tun können, gehen wir mal hier, ja, machen wir es gleich hier in unserem Windows drinnen, das ist doch gut. Ich gehe in mein Temp-Verzeichnis, mache mir hier ein kleines Unterverzeichnis, das nenne ich jetzt mal Almday Web. Okay, und da drinnen starten wir mal Visual Studio Code. Wer kennt Visual Studio Code noch nicht? Ah, okay, ganz wenige. Visual Studio Code ist mein neuer Lieblingseditor, schon länger. Was ich hier drinnen jetzt, ist einfach ein Editor und das Schöne ist, für Visual Studio Code gibt es ein Plugin, das Docker, verschiedene Docker-Files nennt sich das, diese Docker-Programmiersprache unterstützt, zu der wir jetzt gleich kommen werden. Was ich jetzt tue, ist, ich erstelle hier ein kleines HTML-File und da machen wir Body und dann machen wir hier H1, Hello ALM, Days, Rufzeichen und dann schließen wir das Ganze und dann schließen wir auch den hier und dann formatieren wir das etwas schöner und gut ist es. Jetzt stellen Sie sich vor, eine ganze Mannschaft an Profi-Webentwicklerinnen und Webentwickler haben sich jetzt drüber gestürzt und das ist unsere tolle neue Single-Page-App mit Angular und was weiß denn ich alles und die wollen wir jetzt natürlich in irgendeiner Form betreiben und zwar so betreiben, dass wir einen Container erstellen, den wir problemlos von Dev über Test auf Brot bis hin zu unserem Kunden meinetwegen hin verschieben können. Wir wollen also sowas wie dieses Ubuntu, das wir gerade verwendet haben, aber für unsere Applikation. Was ich jetzt tun könnte, ist Folgendes. Ich könnte an dieser Stelle jetzt hergehen und beispielsweise, egal ob unter Windows oder unter Linux, könnte ich jetzt einfach sagen, Docker run minus IT, dieses Mal nehme ich nicht Ubuntu, sondern ich nehme einen Webserver, der unter Linux sehr häufig verwendet wird, Nginx. Nginx ist ja ein Webserver, den man typischerweise auch in Verbindung mit ASP.NET als Reverse Proxy verwendet, der kann auch Load Balancer spielen und und. Und da drinnen könnte ich jetzt sagen, gib mir eine Bin Bash. Und wenn ich das jetzt ausführen würde, was ich nicht tun werde, dann bekomme ich eine Kommandozeile, könnte irgendwie mein index.html, also die große Applikation, hinkopieren, kann das Ganze dann abspeichern und am Ende bietet mir Docker einen Befehl, der heißt commit und damit kann ich die Änderungen, die ich interaktiv durchgeführt habe, committieren. Das wird dann abgespeichert als sogenanntes Image, ein Docker-Image. Und dieses Image steht mir dann im nächsten Schritt so zur Verfügung wie bisher dieses Nginx oder Ubuntu. Nachvollziehbar, was ich meine? Und dann kann ich natürlich dieses Ding nehmen und anlegen für meine Dev-Umgebung. Und einen zweiten Container anlegen für meine Testumgebung. Und einen dritten Container anlegen für meine Brotumgebung. Mir ein Konto auf Docker Hub anlegen und dieses Ding rauspushen nach Docker Hub, damit Ihr Kunde hergehen kann und sagen kann, Docker Pull sich diese tolle Web-Applikation index.html runterzieht und einfach bei sich startet. Sie verteilen also nicht MSIs oder HTMLs oder C-Sharps oder PHPs, sondern sie verteilen Images. Das ist es, was wir tun. Nur ist diese Form der Image-Erstellung natürlich suboptimal. Denn wenn eine neue Version rauskommt, was müssen wir dann tun? Ja, alles wieder von vorne und alles wieder manuell. Was ist, wenn eine neue Version von diesem Nginx rauskommt? Irgendein Security-Bug wurde behoben. dann darf ich wieder hergehen und alles wieder von vorn machen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir wollen die Image-Erstellung automatisieren. Ganz wichtiger Punkt. Und diese Automatisierung passiert über sogenannte Docker-Files. Das ist so eine Art Programmiersprache von Docker. Sie finden umfangreiche Informationen in meinen Slides. Sie finden sehr gute Dokumentation im Internet. Und ich zeige Ihnen kurz, wie das hier in unserem Beispiel aussieht. Wir erstellen uns nämlich hier ein Docker-File. Das heißt auch tatsächlich Docker-File. Als ersten Befehl, Sie haben vielleicht gesehen, ich bekomme hier IntelliSense in Visual Studio Code für Docker. Gebe ich an, auf welchem Image ich basieren will und dann kopiere ich meine Anwendung. Es gibt nicht nur den Copy-Befehl, es gibt auch den Run-Befehl, wo ich irgendwelche Installationsschritte ausführen kann, aber wir brauchen nichts zu installieren. Ich kopiere meine Anwendung, nämlich dieses Stern.html, also unser index.html, das kopiere ich mir in ein Verzeichnis, das ich hier auf der Bühne nicht auswendig machen werde, weil ich mich kenne, ich vergesse, ich würde mich vertippen. Das ist nämlich das Standardverzeichnis von Nginx, wo Nginx, wenn man ihn nicht irgendwie umkonfiguriert, seine statischen Webseiten sucht. Ja? Das könnte man umkonfigurieren, aber in diesem Fall ist es einfach so ein Copy-Statement. Das ist es. Jetzt könnte ich in der Praxis natürlich noch viel mehr machen. Ich könnte mit apt-get irgendwelche Installationen durchführen, ich kann Environment-Variablen setzen, ich kann Dateien herumverschieben, ich kann Konfigurationsdateien herumverschieben und, und. Aber für unser simples Hello World Demo reicht das schon. Wir haben unser Docker-File drinnen und jetzt kann ich hier drinnen einfach sagen, Docker Build, ich gebe ihm meinen Namen, Static Web, Punkt. Das heißt, liebes Docker, such dir das Docker-File und bau das ganze Zeugs. Jetzt drücke ich da drauf und es war jetzt sehr schnell, aber er hat das gemacht, was wir wollten. Er hat nämlich Nginx genommen, sehen Sie hier, und hat als nächstes unsere HTML-Datei reinkopiert in dieses Verzeichnis. Und wenn ich jetzt schaue, dann habe ich mit Docker Images ein neues Image zur Verfügung. Sehen Sie das? Wichtig bei diesen Images ist es zu wissen, dass diese Größe, die hier angegeben ist, eine nur virtuelle Größe ist. Denn das Dateisystem von Docker ist immutable und aufgebaut wie eine Zwiebel. Quasi Docker-Images sind wie Ogre, ja, sie haben Schichten, so kann man sich das vorstellen. Ja. Wir haben dieses Nginx und wenn ich viele Pakete habe, die auf diesem Nginx basieren, dann sind die Dateien, das, der Nginx-Kern auf der Festplatte nur ein einziges Mal vorhanden. Wenn ich eine Datei verändere, dann wird nur diese eine Datei vom darunterliegenden Schicht reinkopiert in meine Schicht und dann ändere ich wirklich nur diese eine Datei oder füge nur diese eine Datei hinzu oder lösche diese eine Datei. Der Rest bleibt gleich. Ja? Wenn ich also viele, viele solche Index.html Web-Applikations-Dinger herumliegen habe, habe ich trotzdem nur ein Nginx bei mir liegen. Und das reduziert natürlich den notwendigen Platz ganz gewaltig. In unserem Fall ist unser Static Web Container, wir könnten es jetzt raussuchen im Dateisystem, winzig, winzig klein. Im Prinzip besteht er nur aus einer einzigen Datei. Jetzt, wenn ich diesen Static Web Container habe, kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann sagen Docker Run. In diesem Fall sage ich Demonize, denn ich habe jetzt einen Webserver. Da interessiert mich kein interaktive Shell. Ich will, dass das im Hintergrund läuft. Demonized, Static Web. Das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich hier mache, ist, ich mache eine Portfreigabe. Ich schleife den Port 80 durch. Ich nehme den Port 80 vom Container und schleife ihn durch auf den Host. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich direkt auf den Host, auf Port 80 zugreife. Dort sitzt der Docker-Daemon. Und der wird diesen Traffic weitergeben an den Port 80 des Containers. Natürlich kann ich hier Mappings durchführen. Der könnte intern auf 5000, ach machen wir das, ja? Machen wir so. Wir mappen den Port 80 vom Container auf den Port 8080 von unserem Host. Static Web. Okay? Lassen wir ihn laufen. Docker PS. Und wenn alles gut ist, dann ist er up. Sehen Sie das? Nochmal. Ja? Er lebt immer noch. Und ich kann mir auch die Logs ansehen, Docker Logs, ach was, 6166 und so weiter, ja, steht nichts drinnen. Hätte unsere Applikation jetzt was ausgegeben, er nimmt sich nämlich Standard Out und speichert Standard Out, dann könnte ich mir hier jetzt ansehen, falls irgendein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall war Nginx ruhig, hat nichts gesagt. Gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert. Das heißt, ich werde Folgendes machen. Ich nehme mir meinen Server. Moment, das habe ich irgendwo. Das ist hier die IP-Adresse gewesen. Das ist die IP-Adresse von meinem Azure-Server. Und da gehen wir einfach her und surfen auf 8080 index.html und dann kommt Hello ILM Days zurück und das ist jetzt unsere gepackagte Applikation. Jetzt bitte ich Sie um etwas Fantasie. In Wirklichkeit haben wir natürlich nicht eine index.html, sondern eine große, komplexe Anwendung, wo der Server auch noch irgendwie konfiguriert werden muss, spezielle Patches installiert werden muss. Das ist vielleicht eine Java-Anwendung, wo Sie einen Apache-Server im Hintergrund brauchen mit unzähligen Konfigurationseinstellungen. Kein Kunde will das Schritt für Schritt selbst nachvollziehen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es macht viel mehr Spaß, wenn ich einfach sage, hey, Docker Pull, super App, dann zieht er das runter, Docker Run minus D, super App und ich habe die Applikation bei mir laufen. Ja? Ich kann Ihnen das auch kurz zeigen anhand eines Beispiels. Ich glaube, das kommt ganz gut, dieses Beispiel. Und zwar gibt es hier eine nette Applikation, die heißt Docker UI. Da haben wir diese Docker UI Applikation. Das ist jetzt eine große, gar nicht so simple Applikation. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich... Ups, das ist jetzt über mehrere Zeilen verstreut. Lassen Sie mich das kurz in eine Zeile zusammenfassen. Genau der hier. Der Code hier, wir werden ihn gleich durchgehen. Die eine Zeile ist nicht kompliziert. Die macht nämlich Folgendes. Die lässt einen Daemon laufen, also irgendeine Hintergrundapplikation. Die mappt den Port 9000. Und was die auch macht, und da sehen wir was Interessantes, ist ein sogenanntes Socket Mapping. Ich kann Volumes mappen, also ich kann vom Host Verzeichnisse auf meinen Container reinmappen. Wenn der Container dorthin schreibt, schreibt er in Wirklichkeit auf ein Host-Verzeichnis. Ich kann ganze SMB-Shares, File-Shares, in den Container reinmappen. Wenn er ein Verzeichnis schreibt, schreibt er in Wirklichkeit auf ein SMB-Share. Das kann ein Network-Attached Storage sein mit entsprechender Verfügbarkeit, Sicherheit und so weiter. Ich kann aber auch Sockets und Ports mappen. Ich kann das Netzwerk virtuell erstellen. Sie finden in meinen Slides umfangreiche Informationen, wie man Netzwerkmanagement macht. Und in diesem Fall erlaube ich meinem Client, dass er auf diesen Unix-Socket zugreift. Unix-Socket könnte auch ein TCP-Socket stehen, wenn ich TCP-IP machen würde. Aber an dieser Stelle erlaube ich ihm, dass er auf den Unix-Socket zugreift. Das bedeutet, ich glaube, ich muss sogar, muss ich das? Ja, das macht nichts, kann ich so auch starten. Lassen wir das Ganze laufen. Was jetzt passiert, das mache ich bewusst. Ich habe jetzt dieses Beispiel hergenommen, Docker UI. Das ist eine komplexe Web-Applikation. Ich weiß nicht, ob die mit Node.js, PHP, Java oder sonst irgendwie geschrieben ist. Vollkommen egal. Es interessiert mich nicht. Ich sage einfach nur, hey, mein Lieferant hat mir zur Verfügung gestellt, Docker UI, diese Applikation, zieh sie runter und starte sie. Und jetzt starte ich eine echte komplexe Applikation. Die können Sie übrigens selbst probieren. Ich werde hier nicht die Zeit dazu haben, das groß herzuzeigen. Was die nämlich macht, die bietet Ihnen eine hübsche Web-Oberfläche über Ihren Docker-Host und damit können Sie Container starten und stoppen, die Images löschen und verwalten und ähnliches. Ohne, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir diesen Server zu konfigurieren haben. Ja? Nachvollziehbar? Jetzt bitte ich Sie wieder um Fantasie. Was ändert das für uns als Softwareentwickler, als Provider von Software, auch in der Kommunikation zwischen Developer und Operations, wenn wir in Zukunft nicht mehr MSI-Pakete oder seitenlange Word-Installationsanleitungen verschicken, sondern einfach fixfertige Container, wo das gesamte Filesystem, der IIS, der Nginx mit allem drum und dran, wo das zusammenpaketiert ist und ich kann es einfach nehmen. Natürlich kann so eine Anwendung aus mehreren Containern bestehen, wie Datenbank und so weiter, wie wir es uns vorstellen. Fragen soweit? Bitte, Frage. Exakt. Das, was wir hier sehen, ist nur ein Fenster und in Wirklichkeit steuern wir unseren Docker-Host in Azure fern. Das ist richtig. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann lautete Ihre Frage, als ich hier Docker-Build gesagt habe, habe ich ja mein Docker-File und mein index.html lokal gebaut. Wie kann jetzt der Docker-Host auf mein index.html zugreifen? Ist das Ihre Frage?
Ja,
Okay, was hier passiert, ist der sogenannte Kontext. Das heißt, er nimmt das Directory, wo dieses Docker-File drinnen ist, und kopiert den Inhalt dieses Verzeichnisses plus alle Unterverzeichnisse als Kontext rauf zum Docker-Host, und damit stehen diese Dateien dem Docker-Host beim Bilden des Images zur Verfügung. Es gibt ein .docker-ignore-File, so wie es ein git-ignore-File gibt, wo Sie angeben können, falls es Verzeichnisse gibt, die Sie nicht mitkopieren wollen oder dürfen oder was auch immer, damit Sie es klein halten. Nachvollziehbar? Okay. Exakt, exakt so ist es. Wenn ich über die Ferne kommuniziere, also wenn Client und Server getrennt voneinander sind, auf zwei verschiedenen Maschinen, dann kann ich natürlich so etwas wie ein Volume Mapping nicht mehr machen. Ich kann nicht sagen, ich gebe jetzt ein Verzeichnis von meiner Windows-Box als Directory in meinem Docker-Container frei. Das funktioniert nur, wenn ich direkt am Docker-Host bin. Dann kann ich das machen. Das würde ich zum Beispiel tun, wenn ich Continuous Integration mache. Das heißt, wenn ich auf meiner Dev-Box Docker installiert habe. Unter Windows 10 ist das momentan noch nicht möglich, aber wir haben gehört, es ist angekündigt. Unter Linux mache ich das heute schon. Und wenn ich dann zum Beispiel meinen Build-Prozess, mein Gulp, mein Grunt, mein Webpack, ich schreibe relativ viel Web-Software, das möchte ich nicht bei mir lokal installieren, sondern ich möchte gerne, dass das in einem Container läuft. Dann kann ich genauso ein Volume-Mapping machen, aber dafür müssen beide Dinge auf derselben Box laufen. Beantwortet das Ihre Frage? Sehr gute Frage, herzlichen Dank dafür. Weitere Fragen bis hierher? Sonst lassen Sie uns in den verbleibenden 10 Minuten ein etwas interessanteres und größeres Beispiel machen. Es ist gar nicht so groß, aber es ist hoffentlich ein interessanteres Beispiel. Was ich jetzt hier drinnen machen werde, ist, ich werde als erstes mal dieses Kommando hier ausführen und das werden wir dann gemeinsam analysieren. Das hier. Ich führe es mal aus. Es geht sehr schnell, ja. Ah, stimmt, ich habe ihn schon runtergezogen, deshalb ist es so schnell gegangen. Was macht er? In diesem Fall starte ich eine komplette Datenbank in einem Container. Sie sehen Docker Run, ich gebe diesem Ding in diesem Fall einen Namen. Ich kann noch über Environment-Variablen Parameter mit übergeben. Und das ist auch so eine wichtige Information, deshalb mache ich dieses Beispiel, das ich Ihnen mitgeben möchte. Wie macht man diese Container gut wiederverwendbar? Denn ich will den gleichen Container in Dev, in Test und in Prod verwenden. Ich will nicht einen Container für Test bauen und dann einen neuen Container für Prod bauen. Das wäre genau nicht im Sinne des Erfinders. Ich will einen bauen und ich will genau diesen Container in Prod verwenden, damit irgendwelche Fehler aufgrund von falschen Konfigurationen ausgeschlossen sind. Nur mein Test-Server greift vielleicht auf die Test-Datenbank und der Prod-Server muss auf die Prod-Datenbank zugreifen. Wie gebe ich ihm den Datenbank-Server-Namen beispielsweise? Und da gibt es zwei Arten, wie man das typischerweise macht. Die erste Art sind Environment-Variablen. Environment-Variablen spielen eine sehr große Rolle. Minus E, in diesem Fall setze ich das gewünschte Passwort des Datenbank-Servers, ich verwende hier Postgres, des Datenbank-Servers einfach als Environment-Variable und dieses Postgres-Image holt sich das von dort und sagt, aha, die nehme ich. Die zweite Variante, die sehr üblich ist, sind Konfigurationsdateien. Dass es zum Beispiel eine JSON-Konfigurationsdatei gibt, die lege ich auf den Docker-Host und juble sie dem Container unter, so wie ein Kuckucksei, indem ich ein Volume-Mapping mache. Nginx hat einen wohldefinierten Pfad, wo er seine Konfigurationsdateien sucht. Na, was ich dann mache, ist, ich schreibe dieses JSON-File auf meinem Docker-Host, da bin ich als Admin, habe dort Schreibrechte, sonst niemand, und dann mache ich ein Volume-Mapping und wenn dann Nginx-Container hochfährt, dann sucht er sich die Konfigurationen in dem File und das File liegt in Wirklichkeit am Host. Wissen Sie, was ich meine? Und dieses File ist natürlich dann unterschiedlich zwischen Dev, Test und Prod. Ist ja klar. Nur der Container ist der gleiche. Der schaut einfach immer rein in dieses eine Verzeichnis. Nachvollziehbar? Wunderbar. Ja, in diesem Fall starte ich meine Postgres-Datenbank und jetzt möchten wir natürlich auf die Postgres-Datenbank zugreifen. Nur ich habe keinen Postgres-Client installiert. Na, kein Problem. Wir können einen Postgres-Client einfach als Container starten. Das sieht dann so aus. Kopieren sollte ich es auch. Genau. Der tut auch nichts anderes als Run, nur dieses Mal nicht demonized, Da oben sehen Sie das Demonize, der Datenbank-Server läuft natürlich im Hintergrund, sondern dieses Ding läuft jetzt interaktiv. Und dieses Beispiel habe ich deshalb auch gewählt, weil es noch ein Konzept von Docker zeigt, nämlich Netzwerklinks. Was ich hier mache, schauen Sie bitte auf die erste Zeile, ist, ich gebe meinem Datenbank-Container einen Namen, MyDB. Und unten beim Docker Run gebe ich ihm an, ich möchte gerne meinen neuen Container verlinken mit MyDB. Docker kommt mit einem eigenen DNS. Das ist das Schöne dran. Das heißt, dieses MyDB kann dieser neue, der Postgres-Client, auflösen, weil ich dieses --link eingegeben habe. Das heißt, ich habe ein virtuelles Netzwerk mit einem eigenen DNS und die verschiedenen Containernamen dienen zum Finden der verschiedenen, wie das Ganze zusammengehört. Das heißt, wenn meine ganze Anwendung im Sinne von Microservices, wenn das alles containerized ist, dann kann ich Service A hochfahren und gebe ihm auch einen Namen Service A. Und dann fahre ich Service B hoch und gebe ihm einen Namen Service B. Und die Verbindung passiert von außen über das Hochfahren der Container. Und dadurch kann ich die sehr flexibel zusammenstecken. Wissen Sie, wie ich meine? Auf Dev stecke ich den mit dem zusammen, auf Test den mit dem und auf Prod den mit dem. Und das hat nichts zu tun mit IP-Adressen oder physischen Servernamen, sondern das passiert alles über diese Containernamen und über das eingebaute DNS. Dieses --rm, was Sie hier sehen, ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Das heißt nämlich, dieser Container, wenn ich fertig bin, wenn ich ihn verlasse, kann sofort wieder weggeworfen werden. Und da sehen wir wieder ein wichtiges Konzept von Docker. Container sind teilweise short-lived, die existieren nicht lange. Der Datenbank-Container lebt lange. Mein Client soll nur leben, solange ich ihn brauche. Wenn ich ihn verlasse, wird er automatisch wieder gelöscht, braucht keine Ressourcen. Nachvollziehbar? Ja, und dann sage ich einfach, gib mir bitte den Postgres-Client, das ist so wie SQL-Command unter Windows, wenn Sie SQL-Server betreiben wollen. Dann kann ich ihm sagen, was ist der Hostname? Na, das ist natürlich der verlinkte Datenbank-Server. Was ist der Port? Na, das ist der Port, auf dem die Datenbank hört. Und was ist der User? Postgres-User ist standardmäßig Postgres. Das Passwort habe ich nicht mitgegeben, das gebe ich hier jetzt ein. Und dann bin ich hier drinnen im Postgres-Client und jetzt bin ich verbunden vom Client-Container, stellen Sie sich vor, das ist Ihre C-Sharp-Applikation, zu meinem Datenbank-Server. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, create table customer ID int primary key und customer name varchar 50. Habe ich eine Table angelegt und dann machen wir ein insert into customer values 1 und foobar. Okay, wunderbar. Ich habe also jetzt mit meinem Client meine Arbeit erledigt. Stellen Sie sich wieder vor, brauche ich wieder Ihre Fantasie, dass wir jetzt nicht einen vorgefertigten Client hätten, sondern das ist jetzt Ihre Anwendung, Ihre Web-API, Ihre ASP.NET-Anwendung, Ihre PHP-Anwendung, Ihre Java-Anwendung, die im Hintergrund auf die Datenbank in einem eigenen Container zugreift. Okay, wir sind fertig. / Q, goodbye. Und wenn ich jetzt sage Docker PS, dann sehen Sie, dass hier unser Static Web läuft. Der Postgres-Server läuft, aber der Client, den wir hier angelegt haben, der scheint nicht auf, der ist sofort weg, wegen diesem --rm. Ja? Sehr kurzfristig, kurzlebig, short-lived. Eine Sache würde ich in der Praxis hier auf jeden Fall anders machen. Ich würde auf jeden Fall die Daten aus dem Datenbank-Container rausziehen und in ein sogenanntes Volume geben, in einen Docker Volume Container. Ein Docker Volume Container ist ein Container, der nie ausgeführt wird. Das ist so wie eine eigene Disk, wie eine eigene VHD. Microsoft bietet Ihnen auch einen eigenen Treiber an, mit dem Sie zum Beispiel solche Volumes nicht lokal speichern können, sondern gleich in einem Azure Blob Store, um genau zu sein, in Azure Files, also SMB Share. Dann hätten wir drei Teile. Wir hätten den Client, das ist unsere tolle ASP.NET-Anwendung oder diese interaktive Client. Wir hätten den Datenbank-Server, aber ohne Daten. Und wir hätten das Data Volume, das dann entweder lokal liegt oder auf irgendeinem SMB Share, beispielsweise auf Azure. Und dadurch, wenn es eine neue Version von Postgres gibt, was muss ich dann tun? Kein Update einspielen, nichts dergleichen. Datenbankserver wegwerfen, neuen hochfahren, verbinden mit meinem SMB-Share, alles ist gut. Nachvollziehbar? Sie finden dieses Beispiel auch mit Volumes in Azure und so weiter, alles in meinem Repository. Die 60 Minuten sind Ihnen hoffentlich genauso schnell vergangen, wie es mir vergangen sind. Ich könnte Ihnen noch stundenlang darüber reden, weil es noch so viele Themen gibt rund um Docker. Aber versuchen wir zusammenzufassen. Überschrieben hatten wir das Ganze dieses Mal, was bringt Docker und was bedeutet das für Windows und Microsoft? Ich habe versucht, Ihnen ein paar Dinge aufzuzeigen, die Docker anders machen als virtuelle Maschinen, wie wir dadurch schneller, agiler werden und wie diese Kommunikation zwischen Dev und Ops, zwischen uns als Lieferanten und unseren Kunden durch Container, ja, man kann durchaus sagen, revolutioniert werden. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie mit Docker Toolbox, mit Hyper-V Ihre Docker-Umgebung auf Ihrem Dev-Server, auf Ihrem Dev-Rechner heute schon aufsetzen können und wir haben uns angesehen, wie das Ganze in Azure funktioniert. Ich habe als Client im Gegensatz zu meinem letzten Vortrag letztes Jahr fast ausschließlich heute Windows verwendet. Ich habe immer mit meinem Windows-Client meinen Azure-Server ferngesteuert, um zu demonstrieren, wie gut das heute schon funktioniert. Und wir haben ein klein wenig reingeschnuppert in das Thema Windows Server 2016 Container. Ich habe hier auch ein paar Dinge aufgezeigt. Für mich persönlich führt Docker die Strategie, die Microsoft in den letzten Jahren gelebt hat, sehr schön zusammen. Warum ist Microsoft so cross-platform heute mit C-Sharp beispielsweise? Sie finden in meinem Repository ein Beispiel, das können Sie gleich C-Sharp nehmen und in einem Docker-Container laufen lassen. Funktioniert super. Ja, weil alle diese Dinge, weil heute das Betriebssystem, ich nehme das Betriebssystem, das am besten passt für mich. Es gibt keine religiös-fundamentalistischen Kämpfe, ob Linux gut ist oder Windows gut ist. Ich nehme das, das am besten passt. Und manchmal sind diese Dinge auch sehr schön gemischt. Warum kommt jetzt plötzlich eine Bash-Shell? Ja, weil es einfach angenehm ist, weil es viele Entwicklerinnen und Entwickler gibt, die von dieser Seite vielleicht kommen, Windows auch gerne als Client hätten, aber auf die Bash-Shell nicht verzichten wollen. Wir leben in einer gemischten Welt und ich denke, Docker ist hier eine sehr gute Bereicherung und man sieht, dass man auch als Entwickler oder Entwicklerin auf der Windows-Plattform schon recht gut davon profitieren kann. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen, hat Sie zum Denken angeregt. Hat Sie neugierig gemacht? Probieren Sie es mal. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Sie finden mich auch über meinen Namen in Facebook, Xing, LinkedIn und allen möglichen anderen sozialen Plattformen. Wir können uns gerne vernetzen. Und wenn es Fragen gibt, einfach eine E-Mail oder einen kurzen Twitter-Feed, dann werde ich mich bemühen, möglichst rasch zu antworten. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne ALM-Days-Konferenz. Ich werde noch den ganzen Nachmittag hier sein. Schnappen Sie mich irgendwo am Gang, wenn Sie Fragen dazu haben. In dem Sinn, glaube ich, heißt jetzt Mahlzeit, Mittagessen. Vielen Dank fürs Kommen.